Im Geld auf der Spur. Die Money Profiler. Herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher.
Und ich bin Eske Bockelmann. Wir sind hinter dem Geld her, nicht weil wir es schön sammeln wollen. Wir wollen seiner habhaft werden. Wir ermitteln deshalb in Sachen Geld.
Wenn Geld die Welt regiert, dann wollen wir schon wissen, was uns da regiert.
Und heute wollen wir wieder insbesondere anschauen, in welcher Weise es uns regiert. Wir stehen ja bei dem Thema in dieser Staffel Geld als Kapital. Geld also mit der Funktion, mehr zu werden, mit dem Zwang, Gewinne in Geld abzuwerfen. Und da ist es nun, weiß Gott, wichtig zu schauen, was das in unserer Wirklichkeit für Wirkungen hat. Wir denken allergrößte Wirklichkeitswirkungen. Und das ist ja allgemein immer das Thema der fünften Folge in einer Staffel. Welche Wirklichkeitswirkungen, welche Wirkungen auf unsere Wirklichkeit hat das Geld eben in den verschiedenen Aspekten? Und heute also unser Titel, die kapitalistische Realität.
Wir hatten in dieser Staffel, in dieser dritten Jahr dargelegt, dass Geld zu mehr Geld werden muss. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo wir alle von Kaufen und Verkaufen leben müssen, wird auf einmal das Mittel zum Zweck. Wir müssen Geld erwirtschaften. Ja? Und deswegen muss eingesetztes Geld zu mehr Geld werden. Wenn jemand investiert, und sei es in Produktion, egal was, muss am Ende mehr Geld zurückkommen, als er eingesetzt hat. Und das bedeutet für die Realität, die wir uns heute anschauen, dass es ja auch die zwei Stellschrauben gibt. Die eine Stellschraube, die versucht, Einnahmen zu erhöhen, wie auch immer. Und die andere, die versucht, die Kosten zu reduzieren, wie auch immer. Was daraus folgt, diese Realität, schauen wir uns heute an. Aber eine Bemerkung noch vorweg, Eske. Da das für alle gilt und nicht nur für Einzelne, ist es auch so, dass es für alle gilt, dass es ein Wachstum geben muss. Deswegen gibt es diesen Begriff von Wirtschaftswachstum. Die Herrschenden hier, die das betreiben, wissen es alle. Die ist selbstverständlich. Die denken noch nicht mal drüber nach, dass es Wirtschaftswachstum geben muss. Und wir möchten aber vorab nochmal eine Unterscheidung treffen, die wichtig ist. Und da vielleicht, du kennst ja, einer meiner Lieblingspodcasts ist ja Wohlstand für alle. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Folge darüber, über den Unterschied zwischen materiellem Wachstum, also dass die Gebrauchsgüter wachsen und besser werden, schöner werden, mehr werden, und zwischen dem, was Geldwachstum wäre. Wenn wir von Kapitalismus sprechen, reden wir von Geldwachstum. Materielles Wachstum, sprich, dass es mehr Kartoffeln gibt, dass es mehr technischen Fortschritt, was auch immer gibt, ist ja durchaus abzufeiern. Es gibt tausend Dinge in der Medizin, es gibt ganz viele Sachen in der Herstellung von Essen, überhaupt wie man Essen produzieren kann in ausreichender Menge für alle. Also materielles Wachstum ist nicht das, was wir jetzt hier kritisieren, ist aber auch nicht der Zweck der ganzen Sache, das ist eher ein Nebeneffekt. Worum es hier und heute geht, ist die Notwendigkeit des Geldwachstums. Und in diese Realität wollen wir schauen.
Und diese Realität kann ja, um jetzt genau diesen Unterschied klarzumachen, genau darin bestehen, dass auch schöne, gewachsene Güter, zum Beispiel das Obst an den Bäumen, dass das vernichtet wird. Warum? Weil es keinen Geldgewinn abwerfen würde. Und damit es überhaupt noch Geldgewinn abwirft, besser ist, diese Orangen zu verbrennen, wie es tatsächlich eben geschehen ist, als sie denen zu verteilen, die sie gerne essen würden. Wie kommt sowas? Durch entsprechend gute Ernte. Vielleicht werden diese Früchte in einer Vielzahl auf den Markt geworfen, würden sie in einer Vielzahl auf den Markt geworfen, dass die Preise dann fallen und also die einzelne Kiste nicht mehr so viel abwirft, wie es nötig wäre, damit derjenige, der sie verkauft, Gewinn machen kann damit. Und dann ist die Geldlogik eben die, lieber wird das Zeug verbrannt bis heute oder vernichtet. Weiß ich, letztes Jahr wurde das gemeldet von den Erdbeeren zum Beispiel, die zu gut gewachsen waren und da war es nicht zu wenig Nachfrage. Es wird eher zerstört, damit nicht die Preise zerstört werden. Also ich habe in meinem Buch zitiert am Schluss aus den Früchten des Zorns, aus diesem Roman Grapes of Wrath, in dem eben unter anderem beschrieben wird, wie in Amerika, in unserem modernen Amerika, wirklich eben die Orangen von den Bäumen gerissen werden, Petroleum drüber verbrannt. Die Kartoffeln werden in den Fluss geworfen und dann muss natürlich noch immer etwas dazukommen. Dann müssen die Leute gehindert werden daran. Die Orangen können sie sowieso nicht mehr essen, die werden gleich ordentlich verbrannt und die Kartoffeln, die könnten sie aus dem Fluss fischen. Also werden nochmal Leute aufgestellt, bewaffnete Leute, die sie daran hindern, die dazukommenden Leute, das rauszufischen. Das heißt also, dass diese Güter, dieses, was du nanntest, dieser materielle Reichtum, da muss nicht nur jetzt vernichtet werden, er muss sozusagen auch ganz sicher den Leuten vorenthalten werden. Also seine Vernichtung hat genau den Sinn, den Leuten die Sache vorzuenthalten. Nichts macht deutlicher, wie wenig wir ein Wachstum, wie es eben das Geld und das Kapital, Kapitalismus verlangen, mit dem Wachstum zu tun hat, das wir so schön eben von unseren Früchten der Erde kennen.
Also wir haben einerseits die Bewegung, dass natürlich mit dem Kapitalismus, der im 17. Jahrhundert entstanden ist, ein immenses materielles Wachstum eingesetzt hat. Ja. Also dass sich unfassbar viele Dinge entwickelt haben, über die wir ja auch Gott froh sind. Also zum Beispiel ist ja auch zum Beispiel Karl Marx feiert sowas wie Dünger ab, ja? So, wo heute schon wieder kritisch gesehen wird, aber so dass man die Ernteerträge besser machen kann, dass man alle versorgen kann, Maschinen. Ja. Es gibt so viel Fortschritt, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Aber es wird eben deutlich, gerade an dem Beispiel, das du gewählt hast, dass eben der materielle Reichtum im Sinne von, dass Gebrauchsgegenstände kreiert werden, vermehrt werden, nicht in eins zu setzen ist mit dem Reichtum an Geld. Und du hattest gerade in deinem Beispiel zwei Sachen, wie ich da rauspicken, fand ich halt sehr entscheidend. Das eine ist die Frage dessen, wenn eine Ernte unfassbar reichlich ausfällt, würde man sich doch eigentlich freuen. Man müsste sagen, hey, wir haben mehr Reichtum. Nein, im Gegenteil, Preise sinken und plötzlich rechnet sich's nicht mehr. Ja, plötzlich ist es so, dass das nicht mehr abgesetzt werden kann. Und dann kommt der zweite Aspekt hinzu. Aber zum Geldreichtum gehört immer auch die Bedürftigkeit der anderen. Dass die anderen es wirklich auch kaufen müssen, weswegen es nicht verschenkt werden darf. Ja, das innerhalb der Logik muss es immer eine Knappheit sein. Das heißt, sobald es sich um Geldreichtum handelt, handelt es sich um Knappheit, ja, und handelt es sich darum, dass eben praktisch das Geld sich vermehren muss, aber nicht notwendig der materielle Reichtum. Insofern haben wir hier eben nicht ein 1:1-Verhältnis.
Und also, wir haben die Notwendigkeit von dieser Art Wachstum und wollen mal schauen, also wie sich das alles auswirkt, worin man das greifen kann, wie das eben in Realität sich abbildet. Und da ist ein Stichwort auf jeden Fall Innovation. Das ist für uns heute selbstverständliche Notwendigkeit, ein Hochbegriff, ein positiv besetzter Begriff, wie er nicht positiver noch besetzt sein könnte. Kurzer Vergleich, also in der Antike, bei den Römern, es ist alles, was neu ist, schlecht. Also es ist vollkommen klar. Also zum Beispiel, es gibt ja den Begriff der Res Novae, der neuen Dinge. Und das ist einfach der Begriff der Römer für Umsturz. den sie jetzt nicht geschätzt haben. Für uns aber ist heute Innovation ein großes, großes Ziel. Heute wird eröffnet die Messe, die IFA, ehemals internationale Funkausstellung. Inzwischen ist der Titel jetzt neu gedeutet in Innovation for All. Also gut, aber ich glaube, das müssen wir nicht belegen, wie wichtig das heute genommen wird mit der Innovation. Warum? Das ist die Innovation, etwas Neues zu finden, ist natürlich unbedingt die Folge des Zwangs, immer noch mehr zu Waren machen zu können. Das heißt also, neue Waren zu erfinden, Neues zu produzieren, Neues zu formen, damit es eben Leute noch einmal neu kaufen können. Das ist nur ein großer Begriff, der natürlich unendlich vieles unter sich fasst. Zum Beispiel, die Tatsache der Mode. Gell? Wir dürfen wirklich mal daran erinnern, dass es mal nicht irgendwie selbstverständlich war, dass man seine gesamte Kleidung im Laufe eines Jahres erneuert oder einfach jeden Monat ganz sicher irgendwas Neues kauft. Das musste wirklich erst den Leuten beigebracht worden werden und ist ihnen beigebracht worden.
Ja. Ich finde, Mode ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Einerseits ist es, weil ja was Wunderbares, dass man sich um Schönheit kümmert, bemüht. Ja. Wir lieben Schönheit und Ästhetik, dass da Menschen nur damit beschäftigt sind, sich Gedanken zu machen, wie man schöne Kleidung herstellen kann, Schmuck, was auch immer, großartig. Die Frage ist aber innerhalb der Realität des Kapitalismus, was für einen Zweck hat das? Und innerhalb der Realität des Kapitalismus, wenn wir auch nochmal von dem materiellen Reichtum ausgehen, habe ich Kleidung, die lange, lange hält, ja? Und die ich ein Leben lang tragen kann, wäre es für die Römer wunderbar und eigentlich ja auch sinnvoll, aber nicht für die Logik, dass ich fortwährend Neues zu kaufen habe. Insofern ist die Mode einerseits schön, aber auf der anderen Seite dient sie dem Zweck, dass man immer wieder neu kaufen können soll. Und das ist ja nicht nur bei der Kleidung, das ist ja zum Beispiel auch bei Autos. Es gab diesen berühmten Ford, was auch immer, den in Amerika die Bauern alle gekauft haben. Wie hieß er?
Ford T. Ja.
Genau. Und damit konnte man alles abschleppen, auf dem Acker arbeiten, was auch immer. Das Ding hielt ewig und die hatten lange Zeit, waren die praktisch konkurrenzlos. Und die anderen Autohersteller wussten nicht so recht, wie, und darum geht es nämlich in der Realität des Kapitalismus, unter Konkurrenzbedingungen Geld zu gewinnen, gegenüber den anderen Anbietern eben auch, wie sie ihre Produkte überhaupt loswerden sollten. Und dann kamen die eben auf die Idee von sich in 5-Jahres-Zyklen. Ja? Von 5-Jahres-Zyklen, dass einfach nur der Bauer auf dem Land, der ja überhaupt nichts auf sich hält, der überhaupt keinen Status hat, in Anführungsstrichen, das wurde ja künstlich hergestellt, nicht alle 5 Jahre das Automodell erneuert. Und heute sind es ja fast schon kürzere Zyklen. Also bei vielen Leuten ist ja schon, dass sie alle 2-3 Jahre ihr Auto erneuern müssen. Aber auch das ist in dem Sinne sinnvoll und dann lieber alle paar Jahre Kleidung wegwerfen, Autos verschrotten oder meinetwegen weiterverkaufen, sonst wohin. Hauptsache, es gibt wieder die Möglichkeit, aus Geld mehr Geld zu machen. Insofern ist Innovation bezogen auf Geld immer ein zweischneidiges Schwert. Eindeutig. Und wenn wir schon dabei waren, jetzt mit Mode und wenn wir auch schon dabei waren mit Auto, klar kennst du diese Geschichte von dieser Glühbirne in der Feuerwache in Kanada irgendwo, die wie lange jetzt schon 100 Jahre brennt oder sowas?
Ich glaube fast länger, ja.
Na, viel länger kann es nicht sein.
Achso, viel länger nicht.
Gut, sagen wir mal. Weil das ist ja dieses Phoebus-Kartell, von dem wir jetzt sprechen. Das wurde, glaube ich, in den 20er Jahren gegründet, oder?
Ah ja.
Irgendwas, ich glaube 20er.
Um die Zeit, ja.
Hätten wir uns mal vorbereiten sollen. Aber der Sachverhalt reicht. Hier wieder materieller Reichtum der Dinge, der Gebrauchsgegenständlichkeit versus es muss zu Geld werden. Glühbirnen konkurrierten lange Zeit dahingehend, dass sie nicht nur toll leuchten, nicht nur günstig zu kaufen sind, sondern natürlich, was wäre Reichtum der Gegenständlichkeit? Ja, dass sie lange halten. Dass sie richtig lange halten. Deswegen gibt es noch eine Glühbirne dieser alten Art, die seit 80, 90 Jahren brennt. Im Sinne des Geldreichtums, wie man aus Geld mehr Geld macht, ist es nicht so sinnvoll. Sind alle Haushalte gesättigt und die Glühbirnen leuchten 100 Jahre, war es das. Also kam das, was Realität des Kapitalismus ausmacht, ins Spiel, die Frage, wie können wir die Lebensdauer verringern? Jetzt ist es aber nicht sinnvoll, Eske, wenn wir beide konkurrieren würden, ja, und ich denke, ja, die geniale Idee, meine Innovation. Meine Glühbirnen gehen nach 20 Stunden kaputt, ja, und deine gehen aber nach 10 Jahren, wessen würde gekauft werden? Also, wie haben sie das Problem gelöst?
Ja, durch Absprache, das ist eben dieses Kartell, auf das du anspielst, dass also die Hersteller sich über diese Notwendigkeit bewusst waren und über sie ausgetauscht haben, über die Notwendigkeit, Achtung, wir müssen unsere Produkte schlechter machen, wir müssen sie so machen, dass sie halt nach einer gewissen Zeit kaputt gehen, innerhalb einer Zeit, die für unseren Umschlag, also unseren Neuverkauf von weiteren Birnen nützlich ist. Und das war dann eben eine entsprechende Absprache. Natürlich verboten oder wurde dann verboten, so etwas. Trotzdem ist diese Absprache ja sehr wirkungsvoll gewesen, denn selbstverständlich als Selbstverständlichkeit kennen wir heute das Glühbirnen nicht mehr halten. Gut, jetzt sind sie ja so jetzt auch abgetreten. Aber das ist tatsächlich eben ein frühes Beispiel für etwas, was der Logik des Wachstums entspricht. Eine Innovation, also auch in dem Sinne, jetzt wir machen die Produkte schlechter. Also auch das ist ja etwas, was wir von der Mode kennen. Die Kleidungsstücke werden in einer Weise produziert. Nicht nur, dass sie ja vielleicht von Anfang an ihre Risse und ihre Löcher haben, das gehört noch außerdem dazu, sondern dass sie halt wirklich sich einfach viel schneller verschleißen. Einem Zyklus entsprechend des Verbrauchens, der eben dann auch dann sich abbildet im modischen Empfinden. Achtung, im nächsten Jahr kann man eben das Oberteil vom letzten einfach nicht mehr sehen, das, ja, weil sich das eben entsprechend durchsetzt. Aber eben ein erstes Beispiel ist dieses Phoenix-Kartell eben auch in Hinsicht auf das, was du ja vielleicht nochmal beschreiben kannst, eben diese geplante Obsoleszenz, also die geplante Produktion von Produkten, die in einer gewissen absehbaren, für den Geldumschlag nützlichen Zeit kaputt gehen sollen.
Genau, das ist das Wort dafür. Und dieser Selbstzerstörungsmechanismus des materiellen Reichtums wird eingebaut. Also die mussten dann ihren Technikern sagen, ihren Entwicklern sagen, die jetzige Innovation besteht darin, dass die Glühbirnen nicht länger halten dürfen als die vereinbarten Stunden, ja, die sie im Kartell untereinander vereinbart haben, damit die Menschen früher kaufen müssen. So, das haben die getan und das gibt es auch noch natürlich in vielen anderen Bereichen. Ein anderes berühmtes Beispiel sind die Strümpfe, ja, die Nylonstrümpfe, die früher immer wieder und heute auch noch die Damenwelt hauptsächlich trug, die waren unzerstörbar lange Zeit. Die waren unzerstörbar. Da haben damit sogar Autos wurden damit abgeschleppt. Ja, muss man vorstellen. Und heute, jeder Mensch, der sie trägt, ja, sind ja nicht nur Frauen, klagen immer über das Gleiche, Laufmaschen. Und die haben damals, sind sie zu ihren Chemikern, haben gesagt, was müssen wir tun, damit die Nylonstrümpfe früher zerstört sind. Und es hieß, naja, wir müssen einen bestimmten Stoff reduzieren, der praktisch den Nylon schützt vor der Sonne. Mhm. Und er sagt, ja, mach das. Und dann haben sich übrigens ein paar der Chemiker geweigert, haben gesagt, das kann doch nicht sein. Unsere Aufgabe kann doch nicht darin bestehen, dass wir ein Produkt verschlechtern, dass wir einen Selbstzerstörungsmechanismus einbauen. Die haben sich selbst zerstört und ihren Job verloren. Heute ist es gang und gäbe. Das gibt es natürlich auch mit den ganzen Computern, mit den Handys, ja, Smartphones, das gibt es mit den Druckern. Egal was und wo, werden Selbstzerstörungsmechanismen eingebaut, wird materieller Reichtum zerstört, damit man an Geldreichtum kommt. Ja? Und es gibt noch eine Kleinigkeit, die wollte ich gerne auch nochmal sagen, zu dem Phoebus-Kartell. Das wissen viele nicht. Ja? Das ist jetzt eine Ergänzung, Eske, wenn du mir erlaubst. Ja? Und zwar, die haben nicht nur sogar Absatzmärkte aufgeteilt, was zu einem Kartell gehört, das meine ich aber gar nicht, sondern sie hat natürlich mit Konkurrenz außerhalb des Kartells zu kämpfen. Also es gab durchaus Glühbirnenhersteller, die gesagt haben, wir sind nicht Teil des Kartells, wir produzieren weiter Glühbirnen, die länger halten. Wie haben sie diese abgehalten? Und zwar folgendermaßen, sie haben jetzt weiter kooperiert und haben gesagt, alle möglichen Patente, zum Beispiel auch für Leuchtmittel, wo man dann die Glühbirnen reinschraubt, alle möglichen Patente werden innerhalb des Kartells ausgetauscht und alle anderen Hersteller davon ausgeschlossen. Ja? Das heißt, auch hier wieder ist nicht materieller Reichtum im Sinne von, dass etwas geteilt wird, sondern dass eben es entzogen wird, dass Zugang verweigert wird. Auch das kommt uns bekannt vor, denken wir an sowas wie Microsoft zum Beispiel. Ja? Also dass man dann genau den Zugang verweigert. Auch das ist eine Realität des Kapitalismus, was ich als Fußnote hier noch unbedingt erzählen wollte, was bei diesem Kartell meistens vergessen wird, was aber auch wie die Superinnovation war. Also das Phoebus-Kartell ist eine Superinnovation für geplante Obsoleszenz, Zerstörung von materiellem Reichtum, aber auch dieses Zugang allen anderen Konkurrenten verweigern, damit auch sie die Zerstörung weiter betreiben können.
Ja. Und wir haben hier schön nebeneinander was. Zum einen natürlich ist es verbrecherisch, ist es verboten. Es gibt ein Kartellamt, das entsprechende Absprachen eigentlich verhindern soll. Und natürlich ist dieses Amt sehr notwendig, weil es andauernd solche Absprachen zu verhindern gilt, weil die sonst andauernd gemacht werden. Aber das ist das eine. Zum einen ist es verboten, also verbrecherisch. Zum anderen aber ist es dann auch völlig akzeptiert. Also wer kann was dagegen machen, dass sein Drucker dann eben nach 2 Jahren einfach nicht mehr anspringt und es ist ganz sicher nichts da, aber die Elektronik hat eben entschieden oder mit der Elektronik wurde entschieden, das Ding läuft ab jetzt nicht mehr. Deswegen, also wir wollen hier nicht darauf hinaus, das ist ja verbrecherisch und man könnte es auch anders machen. Nein. Die Logik, dass die produzierten Dinge nicht ewig halten dürfen, nicht wirklich gut produziert sein dürfen, die besteht, egal ob das jetzt mit legalen oder mit anderen Mitteln gemacht wird. Das ist das Entscheidende. Und auch das hast du richtig gelernt, ist ja eine Zerstörung wiederum von materiellem Reichtum. Also ist das Ding, diese Dinge, unzähligen Dinge, wirklich man weiß gar nicht, bei welchen Dingen das nicht der Fall sein sollte. Diese Obsoleszenz, die werden produziert, um unnötig früh wieder zerstört zu sein, also nicht mehr zu funktionieren und ersetzt werden zu müssen, sodass also nochmal weiter produziert werden kann. Jetzt auch etwas, was mir jetzt nur einfach hier kurz dazwischen einfällt, also sowas jetzt, wir haben solche verbotenen Vorgänge wie, was weiß ich, auch VW, das Werk, das seine Autos mit dieser Betrugssoftware ausstattet. Warum? Es gibt eben dann Umweltauflagen und dann ist es billiger, statt diese Umweltauflagen einzuhalten, in dem Fall eben die Abgasnorm, und lieber eben sich was auszudenken, dass das Auto merkt, jetzt stehe ich auf dem Prüfstand und dann wird hochkompliziert eben dieser Ausstoß anders runter reguliert. Jeder kennt ja diesen Vorgang. Das wäre jetzt sozusagen, ja, verbrecherisch, aber das Entscheidende ist ja, dass die Logik vollständig anerkannt und notwendig ist, dass jede Auflage, jede Umweltauflage, wie wir sie nennen heute, immer Kosten verursacht. Es ist ja etwas, was eigens berücksichtigt werden muss, neu entwickelt werden muss, Da ist die Innovationslust nicht sehr groß, weil sie eben dann auch kostet. Also da muss Geld aufgewendet werden, um diesen Auflagen zu genügen. Besser wäre natürlich ja noch, muss Geld aufgewendet werden, um nicht erst gesetzlichen Auflagen zu genügen, sondern einfach um zu schauen, was um Himmels Willen können wir alles tun, damit nichts Schädliches bei unserer Produktion noch anfällt. Aber diese Logik, die ist mit dem Wachstumszwang, mit dem des Geldes, mit dem Gewinnzwang des Geldes in der Welt. Du hast ja gesagt, vorhin, diese beiden Richtungen gibt es ja, also Kosten vermindern, so gering wie möglich, um Gewinne, so Einnahmen so groß wie möglich. Und diese Kostenseite, Umwelt ist immer Kostenseite. Und das heißt, die Notwendigkeit, die durch das Wachstum, durch den Wachstumszwang in der Welt ist, ist diejenige, dass die Rücksicht auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.
Es wird so viel unterlassen, was man nicht unterlassen sollte, Arbeitsschutz, Umweltschutz, weil es Geld kostet, und so viel auch getan, was man vielleicht besser nicht tun sollte, ja, weil es Geld einbringt. Und wenn alle gezwungen sind, und das ist ja das Thema, also Frau hat es gesagt, es geht nicht um das einzelne Verbrechen, und es geht auch nicht um das Shaming von Kapitalistinnen, auch wenn man das durchaus an manchen Stellen tun sollte. Aber im Grunde ist es so, der gute Kapitalist, der sagt, ich mache Arbeitsschutz, ich mache Filteranlagen, ich gucke darauf, dass die Umwelt nicht geschädigt wird. Meine Produkte sollen lange halten, ja? Die sollen gesund sein. Ich bin ganz fair und erzähle alles. Naja, der kann mit den Preisen gar nicht mithalten, der anderen, die das nicht tun. Ja? Insofern ist es ein systemischer Zwang. Plus eben auch dieses, dass es eben nicht Reichtum für alle immer da ist, wenn was entwickelt wird, sondern immer nur für sich. Und ich würde mit dir gerne von dem Punkt Innovation nochmal kommen auf den Punkt technischer Fortschritt. Mit keiner Epoche verbindet man mehr technischen Fortschritt wie mit der Epoche des Kapitalismus. Und das stimmt auch. Weil die Menschen gezwungen sind, aus Geld immer mehr Geld machen zu müssen, entwickeln sie ohne Ende, ja, Ideen, Maschinen, ja, Arbeitsabläufe. Ja. Wie kann ich mit weniger Aufwand mehr erreichen? Wie kann ich die Produkte besser machen? Aber besser machen, immer im Sinne von, dass es Käuferinnen findet, die viel Geld dafür bezahlen. Was heißt technischer Fortschritt? Technischer Fortschritt heißt, dass ich mit weniger Geld mehr erreichen kann. Und auch heute jetzt wieder Diskussionen rund um die künstliche Intelligenz, um die KIs oder AIs. Na klar, werden die ganz viele Arbeiten übernehmen können, die jetzt Menschen tun. Und da geht schon wieder die große Diskussion los, ist es in Ordnung, dass dann Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren? Ja? Das hier, diese Art von Widerspruch, ist auch einer, der die kapitalistische Realität zeichnet. Anstatt dass wir uns alle freuen können, wir müssen jetzt weniger arbeiten, um das Gleiche an materiellem Reichtum zu produzieren wie zuvor, was ja mir entsprechen würde. Ja? 4 Stunden arbeiten für alle, dann schön Tischtennis spielen, Schach spielen, ein bisschen in die Kneipe gehen, Spaß haben. Ja? So. Aber nee, stattdessen gibt es einen Doppeleffekt, seit es Kapitalismus gibt. Mit jeder Einführung einer technischen Innovation, wo man sich freuen könnte, passiert zweierlei. Erstens, Leute werden entlassen und sind fortan mittellos oder eben Sozialhilfe abhängig. Und die anderen, die arbeiten nicht weniger, sondern in der Tendenz sogar mehr.
Ja, insofern, Produktivitätssteigerung ist ein großer Imperativ. Es muss immer ja noch mehr produziert werden, das sich dann verkaufen lässt. Und aber eben auch Produktivkraftsteigerung. Das heißt also, dass weniger dafür gezahlt werden muss, auch weniger Leute bezahlt werden müssen, die so ein Auto zu produzieren. Da man kennt ja das von diesen Produktionsstraßen bei den heutigen Autoherstellern, wo in einer Halle 2 Leute genügen, die mal so ein bisschen nach der Ordnung sehen und so weiter. Diese Produktivkraft, also was ein Einzelner herstellen kann, wird aufs Äußerste ausgereizt, hat aber auch eigentlich in der Geldlogik diesen schlechten Effekt, dass dann Leute nicht mehr benötigt werden. Also was du sagst, eben die künstliche Intelligenz ersetzt menschliche Arbeit, was aber dann sofort übersetzt wird in Geldverhältnissen. Das heißt, Arbeitsplätze fallen weg und Arbeitsplätze, also wegfallende Arbeit als wegfallender Arbeitsplatz bedeutet, es gibt das Einkommen für jemanden nicht mehr. Also das Geldeinkommen fällt damit weg. Das ist ja dann die große Gefahr. In der Geldlogik ist das natürlich gleichgültig. Aber hier haben wir auch eine Wirkung eben dieses Wachstumszwang, dass gleichzeitig mit einem unglaublichen Anwachsen des materiellen, also des in Dingen, in Gegenständen gefassten Reichtums, eine Verarmung auch stattfindet, weil natürlich auch innerhalb der Konkurrenz die erfolgreich da um Gewinne konkurrierenden Unternehmen sich durchsetzen gegen andere, die also verdrängen, also immer die Konstellation von Gewinn, dadurch, dass man eben Gewinn macht, konzentriert man auch eben die Geldmittel, mit denen sich Gewinn machen lässt. Und so muss sich diese Schere aufmachen zwischen denen, die über viel Geld verfügen und die anderen, die eben dann eventuell ganz rausfallen und dann eben nur noch als Sozialfälle mitgeschleppt werden. Auch das vielleicht ganz grob vergleichbar mit Vernichtung von Reichtum. Denn also diese Menschenleben werden in, doch, wenn man es vielleicht brutal ausspricht, vernichtet. Also diese Leben, das Leben dieser Menschen wird auf ein Minimum gebracht, was noch eben ihr Leben ausmacht. Aber im Interesse dafür, dass Geldgewinne entstehen. Achtung, eine Entlassung wird gemacht. Achtung, wir machen nicht genug Gewinne, wenn wir denen auch noch zahlen. Also weg damit. Das muss uns klar sein. Wachstum bedeutet auch immer diejenigen, die da rausfallen. So rausfallen, wie eben Produkte zerstört werden oder ihrer Obsoleszenz eben zugeführt werden.
Also anstatt, dass wir alle weniger arbeiten müssten und uns alles teilen und Freude daran hätten und leben die einen prekär. Und das ist zum Beispiel heute wird der Unterschied zwischen absolut arm und relativ arm. Ja. Bei Marx gab es eine andere Unterscheidung. Das von Unterschied nach denen, die überflüssig erklärt werden. Ja. Ja. Also die man nicht mehr braucht und nicht mal als industrielle Reservearmee. Ja. Als diejenigen, die noch als irgendwie stabil gehalten werden, damit sie Konkurrenten vom Arbeitsmarkt sind. Die Menschen, die einfach als überflüssig erklärt werden, weil sie nicht mehr dazu beitragen können, aus Geld mehr Geld zu machen, denen geht es auch entsprechend dreckig. Und das ist auch eine Vernichtung. In der Tat eine Vernichtung. Und ganz wichtig, also wenn wir hier ermitteln und kritisieren, natürlich kritisieren wir, dann kritisieren wir nicht materiellen Reichtum. Ich finde es super, wenn wir alle reich wären. Wir kritisieren überhaupt nicht technischen Fortschritt, was ja viele dann tun. Die verwechseln den technischen Fortschritt als das Problem. Sondern es geht uns darum, in welchem Kontext das entsteht und verwendet wird. Und sofern es im Kontext steht, von aus Geld mehr Geld machen zu müssen, passieren all diese Widersprüche plus auch all das, was viele Leute zu Recht daran kritisieren und nicht mögen.
Nehmen wir mal Plastik. Was hat Plastik mit Geld zu tun? Wir wissen, dass die Welt untergeht unter den Mengen von Plastik, also ganze riesige Inseln, die auf dem Ozean treiben, noch schlimmer eben, was da alles in den Meeren treibt. Wir wissen, dass wir Plastik in uns aufnehmen und es ist vollkommen klar, das ist schädlich, aufs Äußerste eine riesige Gefahr, nicht nur Gefahr, heißt ja immer nur, dass es irgendwann in der Zukunft mal zuschlägt. Nein, es schlägt ja jetzt zu. Das ist ja schon alles da. Aber was hat Plastik mit Wachstum zu tun? Schauen wir mal in irgendeinen Supermarkt, in irgendeinen Drogeriemarkt, was da an Plastikflaschen steht. Das ist vollkommen erschlagend. Und jetzt überlegen wir mal, es gibt diese Initiativen, große internationale Konferenzen, wo irgendwas an Plastikproduktion reduziert werden soll. Und dann ärgert man sich über die Staaten, die eben Öl produzieren und die da überhaupt nichts dran rütteln lassen an der Produktion. Aber selbst was da irgendwie reduziert werden sollte, käme nie dazu, dass diese Mengen an Plastikgefäßen wirklich weg wären. Das Besondere ist ja, Plastik ist das ideale Verpackungsmittel, das der Kapitalismus braucht. Wir kaufen heute den allergrößten Teil unserer Waren, also das, was wir eben einkaufen, mitsamt der Verpackung. Es ist vollkommen klar, wir gehen nicht mit einer Verpackung hin und lassen uns da was einfüllen. Es gibt diese winzigen Läden ganz am Rande irgendwie. Ich erinnere mich auch noch, also dass immerhin eine Ware, ein Gut noch in meiner Kindheit wirklich grundsätzlich mit so einem Behälter abgeholt wurde, nämlich Milch. Es gab die Milchläden und da hatten wir als Fünf-Kinder-Familie zwei Kannen, sind also zum Milchmann gegangen oder zur Milchfrau und haben unsere Kanne dahin gehalten und dann wurde da mit einem schönen Hebel, der jeweils einen halben Liter da rausgepumpt hat, wurden die gefüllt. Das war irgendwie so ein Rest noch von dem, dass man eben jetzt nicht etwas mitsamt der Packung kauft. Heute ist es vollkommen selbstverständlich, ist auch notwendig, weil wir ja völlig unpersönlich uns an unsere Güter kommen. Irgendjemand stellt dieses Zeug her, das kommt von der anderen Hälfte der Welt, vom anderen Ende der Welt und muss also entsprechend gut verpackt sein und muss sicher sein, dass niemand vorher schon mal reingetunkt hat und so weiter. Das heißt, und die Logik hinter dem, dass wir die Packung mitkaufen, ist nämlich genau die, dann, wenn wir jetzt keine Mühe haben als Konsument und kein Gefäß mehr mitnehmen müssen, das wir füllen lassen, dann verkauft sich jedes einzelne Stück besser. Diese Verpackung, diese Riesenverpackungsindustrie, diese Notwendigkeit, dass wir wirklich jede 100 Gramm haben wir dann ein kostbares Gefäß da mitzukaufen, das wir dann einfach wegschmeißen. Das alles ist die Notwendigkeit für besseren Verkauf. Wenn die Leute jetzt in den Laden gehen müssten und für alles irgendwelche Gefäße mitnehmen müssten, geschweige denn, dass es insgesamt irgendwie anders organisiert wäre, der Verkauf würde sofort schrumpfen. Das kann und darf nicht sein. Es bleibt also bei diesem Zwang zum Plastik, ganz abgesehen davon, dass eben das auch die Erklärung dafür ist, wie es überhaupt zu dieser Unmenge an Plastik kam.
Genau, und das könnten natürlich Leute einwenden und sagen, ja, das liegt an uns Konsumern, ja, dass wir das so anders dann machen. Oder man könnte sagen, da braucht man eine politische Regelung, dass man einfach sagt, es darf nur noch Glasflaschen geben. Ja, es gibt immer wieder Möglichkeiten, auch gegenzusteuern. Die Frage ist nur, wohin treibt das Boot insgesamt? Ja? Und wenn du dein kleines Rettungsboot-Ruderchen bei so einem unfassbar dampfgetriebenen Superkahn einem Riesenjacht, ja, einem Riesenschiff, da mit deinem kleinen Dingchen ein bisschen rumrudern willst, kannst du tun. Uns geht es um die Erkenntnis des Systems. Manchmal geht sogar das Plastik schon als Halbplastik in das Produkt selbst. Weißt du, wie diese wunderbaren Limetten für die Caipirinhas mittlerweile produziert werden? Kennst
Nein.
du das?
Nein.
Das ist eigentlich eine wunderschöne Geschichte, was Menschen können, und gleichzeitig wiederum hat sie auch was Ekliges, sofern man sich ekelt, Plastik zu konsumieren. Es gibt zwei Arten von Limetten. Die einen sind diese großen, die wir kennen, und dann gibt es so kleine. Nachteil, die großen kommen zwei pro Strauch, die kleinen ganz viele. Menschen haben herausgefunden, sie können jetzt in die Sträucher mit den kleinen, das ist eine Art von Genbehandlung, die ich aber völlig in Ordnung finde, praktisch die anderen hineinstecken in die, was nennt man das, in die entstehenden Früchte, ja, so hinein. Und dann wächst an dem kleinen Strauch, wachsen die großen. Dieser Teil der Geschichte, yo, da sage ich wieder, Superkapitalismus, gut gemacht an der Stelle. Ja, wunderbar. Ist aber nicht auszuschließen, dass man das nicht auch in einer anderen Gesellschaft hinkriegen würde. So, und jetzt geht es aber darum, jetzt muss man die transportieren. Und sie müssen in irgendeiner Art und Weise ihre Farbe behalten und sie müssen dürfen auch nicht anfangen zu faulen. Deswegen werden die mit so einer doppelten Schicht, so einer Art Wachsschicht überstrichen, damit die Farbe schön ist. Und dann noch mit so einer Desinfektionsschicht, damit sie auf gar keinen Fall vergehen, damit sie lange genug in dem Fall ausschauen, das wäre es gut. Bei jeder Caperina trinkst du das mit. Ja, ich habe noch keinen Barkeeper gesehen, der es richtig schön sauber macht. So, ja. Aber auch das ist wieder so ein Punkt, da geht das Plastik sogar in das Produkt, damit es hält, ja, wie die Dinge haltbar ausschauen. Ich finde, dieser Beispiele gibt es noch Tausende. Ja. Und wenn man einmal verstanden hat, dass das Prinzip, was wir auch schon in der letzten Staffel hatten und auch bei dieser Wirklichkeit des Wertes gemacht haben, ja, also bei dieser Folge Indifferenz, dem Wert ist es gleichgültig, wie er vermehrt wird und wie er gewonnen wird. Ja, Hauptsache, er wird zu Wert. Wenn man das einmal verstanden hat und dann verstanden hat, dass es diesen Zwang gibt, dass es mehr werden muss unter Konkurrenz, auf Basis von Eigentum, wo immer alle anderen ausgeschlossen sein müssen, dass Mangel gut ist. Wenn man das einmal verstanden hat, versteht man auch, dass in dieser Wirklichkeit, ja, in dieser Realität von Kapitalismus vieles inbegriffen ist, was man vielleicht nicht haben möchte. Ja. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir wollen aber auch schon den Schritt in die nächsten Staffeln wagen. Und sagen, wir reden ja nicht nur von diesen einzelnen Gewinnemachen, einzelner Menschen, einzelner Personen, einzelner Kapitalistinnen. Wir reden auch davon, dass ganze Nationen, ganze Wirtschaftsgebiete sagen, hey, wir müssen wachsen. Eine Selbstverständlichkeit nur überhaupt. Es muss Wirtschaftswachstum auf dem Wirtschaftsgebiet der Bundesrepublik Deutschland geben. Indem das als Ganzes wachsen muss, merkt man auch, dass es doch immer und immer wieder auch an seine Grenzen kommt. Es darf aber nicht aufhören zu wachsen. Das müssen wir verstehen. Kapitalismus darf nicht aufhören zu wachsen. Ja, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Er muss wachsen, sonst Krise. Sucht er sich eben auch andere Wege. Über einen haben wir schon gesprochen, der Außenhandel, Merkantilismus, eine ganze Folge darüber. Krieg ist eine Möglichkeit, wie man eben expandiert. Also zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg haben sie sehr diskutiert in Deutschland, ob nicht diese elektrisch-chemische Industrie, die so weltmarktführend war, ob es nicht besser wäre, keinen Krieg zu machen, sonst gehen ja die Handelsbeziehungen kaputt, werden Stahl und Kohle und so weiter, sagten, wollen wir nicht Elsass-Lothringen erobern, Konkurrenten einverleiben oder kaputt machen. Also auch Krieg ist etwas, wo ein Gesamtgebiet versucht zu wachsen, eine Möglichkeit, aber es geht schon ganz früh los mit der europäischen Expansion.
Ja, etwas, also wovon man nur staunen kann, wie wenig präsent das ist, ein Phänomen. Ich habe hier dieses Buch dabei von Wolfgang Reinhardt, nennt sich Die Unterwerfung der Welt, ist ein solch Riesenwälzer. Unterwerfung der Welt nennt er die Globalgeschichte der europäischen Expansion von 1415 bis 2015, also aus seit dem 15. Jahrhundert bis heute, 2015, endet eben dieses Buch. Deswegen ist das das Schlussdatum. Es ist vollkommen klar, diese Expansion geht weiter. Wie erklärt sich die überhaupt mal? Was ist das? Es ist dieses Phänomen, dass europäische Staaten, zumindest Länder, die auf dem Weg sind, eben zu Staaten zu werden. Wir erinnern uns, der Staat ist das neuzeitliche Phänomen und nicht eines, was allgemein immer jede Art von Gemeinwesen beschreibt. Also europäische Staaten alsbald, machen sich auf und fahren alle Gestade der Welt an, schwärmen aus in die Welt. Natürlich, wir kennen eben dann eben die sogenannte Entdeckung von Amerika, aber das geht in jede Richtung, natürlich Afrika, Indien, in Richtung China, alles. Das ist dieses Phänomen, dass diese paar Länder, die eigentlich aus so einem winzigen Teil der Welt, in einem solchen winzigen Teil der Welt zu Hause sind, dass die mit einem Mal diese Logik entwickeln, wir müssen uns ausdehnen. Der Grund liegt natürlich eindeutig darin, im Verlauf des 15., also Übergang vom 15. bis 16. Jahrhundert, das ist lange 16. Jahrhundert, haben wir es mit dem Beginn, mit dem Übergang zum Geld zu tun. Und da ist es mit einem Mal logisch, dass man möglichst viel an Gütern erstmal heranschafft. Erstmal ist das die Hauptsache. Man schafft Güter heran, die man dann im eigenen Land, wo es schon um Geld geht, tatsächlich eben in Geld verwandeln kann. Das ist einfach da sieht man sozusagen dieses Wachstum als einen Ausgriff so richtig vor sich. Da geht es wirklich eben nach außen. Die Güter, die man zu Hause herstellen kann, reichen nicht. Attraktiv sind vielleicht gerade welche, die eben im Inneren unbekannt sind, was natürlich auch früher mal einen Handel bewegt hat. Nur der Handel vorher, der konnte sich damit begnügen, dass dann diese paar interessanten Dinge eben da waren. Jetzt unter der Geldlogik kann der Zugriff auf diese Waren, also diese Güter außerhalb, gar kein Ende mehr finden. Er sucht jetzt ja speziell nach Dingen, die sich da verwandeln können. Und das ist nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist ja, nicht nur die Güter einzusammeln, also dieser Raub, der da stattfindet, sondern die Länder, die man da sukzessive unterwirft, zu zwingen, selber mit Geld zu wirtschaften. Muss uns klar sein, es sind die europäischen Länder, die da erstmal nur mit nach einer Entwicklung, die wir erklärt haben, mit Geld wirtschaften. Die übrige Welt tut es nicht. Aber die Europäer expandieren auch in dem Sinne, dass sie ihr Geldwesen dorthin tragen. Warum? Weil dann dort auch mit einem Mal Märkte sind, wo man direkt gegen Geld verkaufen kann, was man sonst eben nur nach Hause gebracht hatte und dort verkauft hat. Das heißt, hier haben wir auch eine Expansion eben der Geldwirtschaft, der Tatsache, dass Gesellschaften in dem Fall wirklich gewaltsam eben gezwungen werden, jetzt ein Wirtschaften über Geld einzurichten. Etwas, was in diesen Ländern zum Teil ja nie richtig gelingen konnte. Erstens mussten die Menschen da wirklich eben gezwungen werden, ihre Art des Zusammenlebens aufzugeben. Wir wissen, also wie die Europäer in Amerika gehaust haben, da ist die Bevölkerung, die schon da war und da gut gelebt hatte, mehr oder weniger ausgerottet worden, so wie die Büffel auch und was weiß ich. Das ist ein unglaublich gewaltsamer Vorgang. Übrigens, ist selbst ein Mann wie hier, Wolfgang Reinhardt, der das beschreibt, nicht in der Lage, einen Grund zu finden, warum das so passiert. Er beschreibt das, es ist offensichtlich systematisch, es geht von Europa aus, aber er findet keinen Grund. Und uns ist natürlich vollkommen klar, warum er keinen Grund findet. Er weiß nichts davon, dass in Europa erst um diese Zeit, die er da im Wickel hat, das Geld aufkommt. Und insofern weiß er nichts davon, woher diese neue Logik kommt. Wenn man meint, Geld gab es schon immer, hätte es ja auch diese Logik vorher schon immer gegeben. Und dann hat man keine, dann sieht man einfach nicht, warum das passiert. Genau. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ich verzeihe, wenn ich da an dieses Phänomen denke, diese unterwerfende Welt, kann ich...
Es ist schauerlich, allein wie es mit den Ostindien-Kompanien losgeht. Davor noch, also es geht ja schon los, kurz vor dem Geld, als so viel an Tauschmittel gewonnen werden müsste, die Kronenkolonialismus, Spanien und Portugal. Also wie viele Menschen dort dem zum Opfer fielen, und zwar nicht allein durch Tötung, sondern auch durch massive Art von Ausbeutung, ja, die aus ihren Lebenszusammenhängen gerissen worden sind. Das ist unfassbar, wenn man an Kongo denkt, das Kongo-Kreuel, Belgien, nur um Kautschuk zu gewinnen, wird die Hälfte der Bevölkerung umgebracht und verstümmelt. Also es ist wirklich, Geld muss zu mehr Geld werden. Und uns ist erstmal nur wichtig, bevor wir jetzt hier anfangen, zu moralisch zu werden, dass wir das wirklich verstehen müssen. Diese naiven Vorstellungen zu glauben, wir sind eine Tauschgesellschaft, Geld ist neutral, alles ist gut. Nein, das ist nicht der Fall. Das ist wie eine Art Killer-Ameisen-Population, die aber ständig wachsen muss, sonst würde sie kaputt gehen. Ja? Sie muss ständig wachsen. So, und nur wenn es mehr wird, kann es überleben. Und wenn man das einmal verstanden hat, versteht man auch die Gewalt und die Dynamik, ja, in alle Richtungen, sei es Erfindungen, die schön sind, ja, sei es neue kreative Ideen, Arten von Arbeitsabläufen, wie man sich Arbeit sparen kann. Also viele Dinge, die man auch gutheißen könnte, wären sie unter einem anderen Zweck, aber eben auch pure Gewalt. Pures Gehen, nach außen gehen, mit aller Rücksichtslosigkeit. Auch das ist drin. Und wenn du gerade die Eroberung der Welt guckst, wenn man sich das so, wenn man so eine Karte machen würde, so eine historische Karte, wie viel Geld, ja, wo ist, und das wie eine Pandemie sehen würde, eine Pandemie von irgendwelchen Parasitenwesen, ja, so, weil die sind ja parasitär, indem man die Natur ausbeutet und die Menschen ausbeutet. Dann sieht man, es geht Europa los und wird dort immer mehr und immer mehr. Und dann geht es aber über die ganze Welt und wird immer mehr und immer mehr, bis es alles umfassend beherrscht. Uns hört aber nicht auf. Es muss immer weiter mehr werden. Und wenn man das einmal verstanden hat, versteht man auch, dass es immer wieder Wege gibt. Ja, völlig egal. Es wird immer wieder Wege geben, wie es mehr wird, aber eins ist sicher, es muss mehr werden, aber an Geld.
Ja, und da vielleicht als letzter Punkt, es muss mehr werden, scheint an Grenzen zu stoßen. Ja, und dann haben wir eben die Situation heute, eine Situation der Aufrüstung. Heute wird gemeldet, Trump hat vor, das Verteidigungsministerium endlich mal wieder ehrlich zu bezeichnen als Kriegsministerium. Mhm. Das finde ich das einzig Sympathische an diesem unerträglichen Menschen, dass er da Ehrlichkeit herrschen lässt. Trump ist ja auch offen in seiner Forderung, man darf diese europäische Vergangenheit eben des amerikanischen Kontinents um Gottes Willen nicht irgendwie kritisieren. Das ist glorios, was da passiert ist, und es muss verherrlicht werden, und Universitäten, die das nicht so tun, die kriegen Ärger. Hier haben wir jetzt nur den Willen, das wieder ganz offen zu betreiben, und zwar durchaus eben, was wir ja auch an Trump sehen, eben den Kampf der Staaten um ihre Macht, und das heißt immer eben die Durchsetzung ihrer Wirtschaftsmacht. Und eine Durchsetzung, die so offensichtlich darauf angewiesen ist, auch Waffengewalt anzuwenden und willens ist, Waffengewalt anzuwenden, dass heute weltweit die Staaten da aufrüsten. Und also mir wird schlecht, mit welcher Freude da dieser Kampf jetzt aufgenommen wird. Die Kriegsüchtigkeit muss einfach hergestellt werden, anstatt dass man sich den Gedanken macht, was zwingt uns da zu diesen Kriegen? Es zwingt uns zu diesen Kriegen die Konkurrenz unter Staaten, die tatsächlich ja erzwungen ist von der Notwendigkeit, mit der Staaten ihr von Geld leben. Die Notwendigkeit, mit der Staaten einfach die höchsten Subjekte ihres Geldes sind, das zwingt sie zu dieser Konkurrenz, die wirklich vor nichts Halt macht. Und das ist, und die bricht gerade ja nochmal so deutlich auf, dass sie eben tatsächlich eben auch so deutlich ausgesprochen werden kann, wie Trump das tut. Das sind Dinge, also die da, mich bewegen und weiß Gott ja, machen und ja, die so weit reichen, dass man gar nicht mehr weiß, wie man das in Worte fassen soll. Ja.
Nee, hast du doch gut gemacht. Also die Ehrlichkeit von Trump in seiner absoluten Widerwärtigkeit und Widerlichkeit, ja, die ist immerhin eine Ehrlichkeit. Und das Umgekehrte, selbst wenn es nicht verlogen ist, aber das ist zumindest der Schlusspunkt, würde ich sagen, inhaltlich für heute, ist diejenigen, die den Zwang zum Geldwachstum, zum Wachstum in der Tauschgesellschaft leugnen, die leugnen auch Realität und verfestigen diese. Deswegen ermitteln wir, damit wir das nicht tun. Und wenn du einverstanden bist, Eske, würde ich sagen, wir schließen jetzt hier Staffel 5 ab und geben Ausblick. Ist das für dich in Ordnung?
Ja.
Ja? Wir hatten jetzt das Staffel 5, Staffel 3. Wir hatten jetzt Staffel 3, nachdem wir reines Tauschmittel hatten, Wert, ja, Geld als reines Tauschmittel, Geld als Wert, jetzt Geld als Kapital. Wir haben heute diese dritte Staffel abgeschlossen und bitten euch um Feedback. Ja, wie in den zwei Staffeln davor. Wir machen jetzt eine Woche eine Sonderfolge, da wirst du gleich was dazu erzählen, Eske, worauf ihr euch nächste Woche freuen dürft. Und danach kommt die Feedback-Folge. Deswegen bitte, bitte, bitte schickt uns Feedback. Wir lieben diese Fragen, kritische Einwände. Damit können wir umgehen. Damit ist die Staffel 3 von den Episoden her abgeschlossen. Und in der nächsten Woche können wir uns auf was freuen, Eske?
Auf eine Sonderfolge, die sich den Kryptowährungen widmet, beziehungsweise der, wenn man so will, der Mutter der Kryptowährungen, Bitcoin, also etwas, womit sich ganz sicher Geld machen lässt. Sehr viel Geld, wie man auch neuerdings gemeldet bekommt. Da wieder mal ein neuer Milliardär kurzerhand durch dank Bitcoin. Aber wir wollen eben untersuchen, was hat es damit auf sich? Ist Bitcoin Geld? Wie entsteht es und welche Möglichkeiten hätte es, irgendwas an unseren Geldverhältnissen zu verändern?
Eske, ich freue mich drauf. Damit beenden wir die heutige Folge. Das waren die Money Profiler.
Wir, die Money Profiler, die antreten, um dem Geld in seiner Übermacht irgendwas entgegenzusetzen.
Wenigstens wollen wir uns davon nicht dumm machen lassen. Money, 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 money.
Wir danken unseren Freundinnen vom Moneylab für die vielen fruchtbaren Theoriediskussionen. Großen Dank auch an Herrn Falschgold, unseren geduldigen Produktionsleiter, und insbesondere an die Sunflower Foundation Zürich, die unsere Arbeit schon viele Jahre begleitet.